wie war das? Wenn die Basis nicht stimmt, oder wenn das grundsätzlich nicht stimmt, gibt es keinen Sinn, gemeinsam Pläne zu machen. Christian Lindner. Konfuzius. Oder irgend sowas. Ja? Ist ganz schön schwierig. Also ich finde, bei der Ampelregierung sieht man es schön. Ist ganz schön schwierig. Da macht man sich gemeinsam auf den Weg. Man rafft sich zusammen. Und macht sich auf, also geht los. Und das nötigt mir einiges an Respekt ab, zu sagen, drei Parteien finden sich zusammen, wir finden einen gemeinsamen Weg. Und dann merkst du unterwegs, so einfach ist es gar nicht. Vielleicht geht es der jungen Gemeinde damals so ein bisschen ähnlich. So, Pfingsten liegt hinter ihnen. Heiliger Geist gekommen. Wow, jetzt geht's los. Da passiert richtig was. Gott spricht. Und dann beginnt diese junge Gemeinde zu wachsen und da kommen plötzlich Leute dazu. So, ihr wisst, es ist irgendwie Gift für jede eingeschworene Gemeinschaft, ist ja, wenn Leute dazu kommen. So, ja, cool, wir wachsen, aber bitte doch keine Fremden. Und da fragt man sich doch manchmal, Gott, warum, wie hältst du es eigentlich mit so vielen unterschiedlichen Christen aus? Also ich sehe die ja zum Glück nur sonntags morgens. Aber du siehst sie ja die ganze Woche. Gottes Gemüsegarten scheint irgendwie bunter als meine gedankliche Monokultur. Und beim einen oder anderen Vertreter frage ich mich, sag mal, wie kann der nur den Namen meines Herrn gebrauchen? Der zieht doch Gottes Ruf in den Schmutz, oder? Passt das zusammen? Dein Gottesbild und mein Gottesbild, kriegen wir das wirklich unter einen Hut? So, ist das wirklich genau dasselbe? Was denkt der wohl über mich? Vielleicht genau das Gleiche? Oder unterstelle ich ihm jetzt schon, dass er genauso begrenzt denkt wie ich? Und er hat das Problem gar nicht. Das hab nur ich. Manches davon, finde ich, ist problemlos auszuhalten, bis zu dem Moment, wo Gott dann den Anspruch erhöht und sagt, aber ihr seid alle eins in Christus. Also mit dem irgendwie aushalten, okay, aber jetzt auch noch mit dem tatsächlich zusammenfinden. Ach, geht nicht ein bisschen weniger? So Leib Christi minus vielleicht? Unverbindliche Mitgliedschaft? Kennt ihr den Effekt, dass man sich unter Christen überall sofort zu Hause fühlt? Manchmal außer daheim? Also du kommst irgendwo hin, so im Urlaub, du bist in der Eisdiele. Am Nachbartisch sitzen Christen. Das zeigt sich daran, es ist eine junge Familie, die beten, bevor sie ihr Eis essen. Und sofort kommst du mit denen irgendwie ins Gespräch und das ist nett. Und du denkst so, ah krass, Christen, super. Überall ist man zu Hause und irgendwie ist man sich sofort nahe. Und man denkt sich, Mensch, so unkompliziert müsste es doch immer sein. Ich glaube, mit denen fangen wir eine neue Gemeinde an. Das ist super, machen wir. Klasse, das läuft. Am Anfang sind immer alle freundlich und nett. Und du hast ja auch überhaupt keinen Grund, es selber auch nicht zu sein. Weil du hast ja noch überhaupt nichts, was du dem anderen vorwerfen könntest. Also bist du auch super freundlich und nett. Und im Laufe der Zeit hört man so dies und das. Direkt oder indirekt, vom anderen oder über Dritte. Und der Blick auf die ursprünglich einfach nur netten Leute, der ändert sich. So, die sind super nett, aber kompliziert. Oder die sind super unkompliziert, aber ein bisschen verschroben. Und dann, streng genommen, differenziert sich ja eigentlich unser Blick nur aus. Die andere Person ändert sich nicht, wir ändern uns nicht. Wir kennen nur den anderen irgendwann. Und stellen fest, der ist ja gar keine Hochglanzkopie von mir selber. Der ist ja in manchen Punkten ist er anders. In manchen Punkten bin ja ich anders. Und in manchen Punkten sind wir einfach nur unterschiedlich. Und plötzlich wird klar, wo wir wirklich gut miteinander können. Warum das so klasse ist. Aber vielleicht auch, warum manches dann beschwerlich ist. Und plötzlich fallen uns vielleicht bestimmte Wörter auf, wenn wir mit Leuten reden. Und du denkst, meint der etwa? Was will der jetzt damit sagen? Hat das einen doppelten Boden? Steckt da mehr dahinter? Und du bemerkst plötzlich vielleicht den blinden Fleck einer anderen Person. Ich meine, deinen eigenen kennst du vielleicht. Vielleicht. Oder vermutlich nicht, aber vielleicht kennst du ihn ja. Aber der ist ja nicht so tragisch. Deshalb ist es ja dein blinder Fleck. Also wäre es wichtig, hättest du dich der Sache ja schon angenommen. Aber der andere, der hat den blinden Fleck genau da, wo du ihn natürlich nicht haben möchtest. Und spätestens hier lässt sich ja dann hervorragend streiten. Und plötzlich schlägt es auf unser Bild vom Reich Gottes durch. Also du glaubst ja wohl nicht richtig. Also glaubst du wirklich so? Geht das? Darf man das? Also bei einem beliebigen Thema ja, aber doch nicht bei dem Thema, was gerade mir so wichtig ist. Und spätestens da, glaube ich, wird es so persönlich, dass es uns auseinanderdividieren kann als Christen. Muss nicht, kann. Je nachdem, wo wir hinschauen. Solche Streitigkeiten sollte es doch in einer Gemeinde gar nicht geben. Wenn der Heilige Geist mit uns unterwegs ist, spätestens ab Pfingsten, setzt sich doch die Wahrheit durch. Geist der Wahrheit, Geist der Erkenntnis. Am besten meiner Wahrheit und meiner Erkenntnis. Ich finde, das sind alle Forderungen, die kenne ich. So, die stellt mein Kopf gerne. Vielleicht tut eurer das nicht, vielleicht unterstelle ich euch das bloß. Aber meiner macht es. Und dann gibt es einen bemerkenswerten Streit, so von Pfingsten her kommen, in Apostelgeschichte 15. Und das Schöne an diesem Streit ist, die Frage, um die sich streiten, die ist für uns so weit weg, dass ich keine Fähnchen verteilen muss. Also das finde ich klasse, weil in den allermeisten Fällen, wenn du einen Streit als Beispiel heranziehst, dann hast du ihn schon wieder mittendrin. In dem Fall ist es, glaube ich, unproblematisch, oder? Ich weiß nicht, wir können auch eine Umfrage machen. Wer ist für Beschneidung? Ja, okay, also ist nicht so das Thema, glaube ich. Dann brauchen wir keine Fähnchen. Aber wir können hier was über Streitkultur und über Konsens lernen. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Also gleich mal aufs Ganze. Nicht, ist nicht so gut oder so. Nee, dann raus. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entscheidenden Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Nach großer Aufregung und nach heftigem Streit schickt man Paulus, Barnabas und andere nach Jerusalem und sie berichten dort von ihren Erlebnissen. Und das führt zum Aufschrei einiger ehemaliger Pharisäer, die ebenfalls zum Glauben an Jesus gekommen sind. So, man muss doch die Nichtjuden auffordern, sich beschneiden zu lassen, damit sie das Gesetz vollumfänglich befolgen. Verhärtete Fronten. Was machen wir da jetzt? Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten: Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch. Und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen, genau wie uns, den Heiligen Geist gegeben hat. Er macht keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Paulus und Barnabas argumentieren dann auch, und zwar mit außergewöhnlichen Worten, mit den außergewöhnlichen Dingen, die Gott durch den Heiligen Geist unter den Nichtjuden getan hat. Sprich, Argument, Gott war dort. Und Jakobus zitiert Amos 9,11, dass Gott sich den Heiden zuwenden wird. Und er plädiert dafür, es ihnen dann auch nicht unnötig schwer zu machen. Und Petrus unterstreicht seine Berufung, den Heiden das Evangelium zu bringen. Und genau diese Berufung war ja mit dem wiederkehrenden Traum verbunden, der ihn so stark geprägt hat. Und als er sich dann darauf einlässt und hingeht, da wird der Hauptmann Cornelius gerettet und er empfängt den Heiligen Geist. Und dann wird die Bestätigung der Heidenchristen durch den Heiligen Geist zu einem weiteren Indiz für die Gemeinde. Es ist offensichtlich keine Beschneidung mehr nötig. Dabei ist eines, glaube ich, klar, dass was uns von Kindesbeinen an als richtig eingetrichtert wurde, das prägt uns. Das trägt uns dann später auch. Und es kann eben auch dazu führen, dass wir in manchen Punkten verurteilen oder hart werden. Bei uns ist kein Platz für. So, ich komme aus einer Familie glühender Apple-Verächter zum Beispiel. Bei uns ist kein Platz für Apple. Dann könnt ihr mir jetzt den Kopf abreißen, aber ich glaube, das wird uns als Christen nicht auseinanderdividieren, hoffe ich. Ja? Aber so gibt es vielleicht in Familien gewisse Dinge, für die Platz ist oder für die kein Platz ist. Was, wenn kein Platz ist für ein bestimmtes Gottesbild? Petrus selbst äußert dann einen zentralen Satz für die gemeinsame Position. Wir glauben, dass wir einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Ein gemeinsamer Retter, der uns zusammenschweißt. Unabhängig davon, wo wir ansonsten unterwegs sind, ein Retter. Also was machen sie hier? Sie gehen einen Weg. Sie sagen, was sagt das, was wir wissen dazu? Welche Erfahrungen gibt es? Wurde vielleicht ein Weg durch Gottes Geist bestätigt? Und das ist hier deutlich zu sehen. So vom Prinzip her hat mich der Ansatz der Ampelkoalition beeindruckt. Drei so unterschiedliche Parteien hören sich zu, die einigen sich auf etwas, das mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner. Nennen das Ganze dann Zukunftskoalition und versuchen damit vorwärts zu gehen. Ob das jetzt gut funktioniert hat, das will ich jetzt mal dahingestellt lassen, ja, weil das soll keine Predigt über Politik werden. Aber was, wenn es nicht gelingt, ein geteiltes Verständnis für ein gemeinsames Thema zu finden? Wenn genau das eben scheitert. In der Politik gibt es dann halt Neuwahlen. Und in Gottes Leib. Wie gehen wir damit um, wenn wir feststellen, dass am Ende zwei Überzeugungen stehen bleiben und eben nicht eine gemeinsame? Eigentlich wissen wir ja, überall da, wo Menschen aufeinander prallen, prallen auch Welten aufeinander. Verschiedene Charaktere, Hintergründe, egal. Und genau das ist der Erfahrungshorizont der Gemeinde. Und Paulus schreibt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Römer 15,7. Das schreibt Paulus an die Christen in Rom. Warum an die Christen und nicht an die Gemeinde in Rom? Ganz einfach, die Gemeinde in Rom ist nicht so leicht zu fassen. Die Gemeinde in Rom besteht vermutlich genauso wie die Hauptstadt aus einem Schmelztiegel. Viele kleine Gemeinden. Also mehr Berlin, weniger Schwäbisch Hall, ohne jetzt Schwäbisch Hall den Status als Weltstadt absprechen zu wollen an der Stelle. Aber entsprechend unterschiedlich waren vermutlich die Christen in Rom. So, Judenchristen, Heidenchristen, unterschiedlicher Background, verschiedene Kulturen. Verschiedene Hauskirchen, verschiedene Familien, vermutlich sogar auch am Ende. Und je nach Herkunft kommt es vermutlich zu einem komplett eigenen Bild, wie der Glauben jetzt wirklich zu leben ist, was dazu gehört, was unbedingt zu beachten ist, worauf besonders zu achten ist, was unbedingt zu meiden ist und was vielleicht zu meiden ist. Da geht es in Römer 14 und 15 ganz viel um das Zusammenleben der Gemeinde und um den Umgang einiger großer theologischer Streitfragen dieser Zeit. Eben zum Beispiel Speisevorschriften oder die Beachtung bestimmter Tage, den Genuss von Fleisch, das aus heidnischen Götzenopfern stammt. Das sind die großen Dinge, die dort den Alltag der Christen prägen. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserem Alltag um? Also ernsthafte Fragen. Und dann klärt Paulus diese Fragen gar nicht abschließend. Macht er nicht. Hier und da wirft er einen Gedanke rein, sagt er, so würde ich es machen, das schon. Aber er klärt das Ganze nicht mit einem Schiedsspruch letztgültig. Stattdessen wirft er diesen Gedanke hier rein. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Das bedeutet, es geht hier um die Brüder und Schwestern, die sich mit ihrer Bibelauslegung ernsthafte Mühe machen. Die sind alle ernsthaft dabei. Die wollen alle wissen, die wollen alle verstehen, die wollen es auch alle richtig machen. Richtig gut. Nach ihrem Verständnis. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb fordert Paulus diese Runde mit diesen Worten auf und heraus, sich gegenseitig anzunehmen. Und ich glaube, das würde floppen, wie die Ampel gerade, hätte Paulus ihnen nicht gleichzeitig ein verbindliches Beispiel gegeben. So wie euch Christus annimmt. Also der gemeinsame Ursprung, die gemeinsame Erfahrung, die Paulus sucht, wo er sagt, da habt ihr doch alle was Gemeinsames drin. Egal wie ernsthaft ihr mit allen anderen Fragen unterwegs seid und wie ihr sie beantwortet, eine gemeinsame Erfahrung habt ihr gemacht. Christus hat euch angenommen. Nicht ich will dich annehmen, weil wir, sondern Gott hat dich angenommen. Und weil Christus uns angenommen hat, können wir eben doch einen gemeinsamen Leib bilden. Sollen wir es auch? Darf es auch als Forderung stehen? Das ehrt Gott, sagt Paulus. Gemeinschaft zur Ehre Gottes. Das heißt, eigentlich ist es schon Gottesdienst, dass Christen einfach nur zusammenkommen. Da fängt Gottesdienst an. Nicht da, dass die richtigen Christen zusammenkommen. Also meiner Meinung nach die richtigen. Oder dass sie dann die richtige Formel finden, um Gott zu ehren. Sondern dass sie zusammenkommen. Und in einen Raum rein, in dem alle versuchen, Gott durch richtiges Verhalten zu ehren. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Und das ist auch richtig. Darum geht's auch. Spricht er hier und ich lege ein zweites daneben. Ich lasse es einfach daneben stehen. Nämlich, wenn ihr zusammenkommt und es hinkriegt, dann ehrt das Gott. Paulus macht klar, wir gehören zusammen zur Ehre Gottes. Was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen, schreibt Paulus in 1. Korinther 13, 9. Und dann wird er sogar noch schärfer, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. So, wir erkennen immer nur einen Teil des Ganzen, das ist lästig. Außerdem ist es bei mir anders, ich habe es verstanden. Vielleicht ist es bei dir auch anders, du hast es auch verstanden, ich weiß es nicht. Um es mal auf eine Diskussion zu bringen, die, glaube ich, immer wieder auftaucht. Wir brauchen die, die der Bibel einfach vertrauen. Die brauchen wir. Und wir brauchen die, die sagen, und ich will aber wühlen und verstehen. Die brauchen wir auch. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Römer 14, 12. Das ist ein Gedanke, der mir unglaublich hilft. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich frage mich ja, wie Paulus nicht daran verzweifeln kann. Und ich glaube, er findet da seinen Weg. Eine Gemeinschaft lebt davon, dass sie miteinander unterwegs ist, dass sie sich hilft, dass sie sich auch mal korrigiert. Und Paulus setzt hier eine interessante Grenze für ein Urteil, finde ich, wenn wir über andere sprechen. Er sagt nämlich, du bist nicht verantwortlich für den anderen. Ihr seid zueinander gestellt, ihr sollt einander unterstützen, ihr sollt auch mal einander korrigieren. Aber du bist nicht persönlich verantwortlich dafür, dass der andere so denkt wie du. Das ist nicht deine Aufgabe. Jeder von uns wird irgendwann mal für seinen Glauben Rechenschaft abgeben müssen, schreibt Paulus hier. Ich fürchte, das kommt so. Und dann muss ich gerade stehen für das, was ich gepredigt habe, heute Morgen. Und Jesus wird mir sagen, ah, manches war gut, manches war auch nichts. Wahrscheinlich. Und dann muss ich für das gerade stehen, was ich getan habe und was ich unterlassen habe. Aber du nicht. Du musst für das gerade stehen, was du getan hast oder unterlassen hast und was du gepredigt hast. Und für das, was dir wichtig oder unwichtig war. Das entlastet mich. Mir hilft das. Vielleicht hilft es dir auch. Dann darfst du nämlich auch zu anderen Erkenntnissen kommen als ich. Das ist dein Problem. Und ich muss dich nicht zwanghaft auf den rechten Weg zurückbringen. Das entlastet mich da, wo ich daneben liege. Ich muss am Ende Rechenschaft abgeben und ich weiß trotzdem, ich bin gerettet. Und zwar allein in Christus. So, daran will ich mich auch festhalten. Also in einer Gemeindesituation, in der ja jeder seine Begabung besonders wichtig erachtet, auch das gab es ja damals schon, und seine von Gott erlangten Erkenntnisse besonders richtig findet, da hinein schreibt Paulus eine der stärksten Passagen des Neuen Testaments, finde ich, 1. Korinther 13. Wieder sowas, wo er mitten in so eine Streitsituation rein einfach mal den Horizont aufreißt und schreibt, die Liebe ist geduldig. Gütig ist die Liebe. Die Liebe eifert sich nicht. Sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. So, jetzt geht bestimmt schon wieder eine Schublade auf, ist ja gar nicht unsere Liebe, ist richtig, ist Gottes Liebe. Da kommt unsere Liebe an ihre Grenzen, gell? Aber Paulus ermahnt hier nicht mit erhobenem Zeigefinger wie ein Lehrer oder er gibt Anweisungen zum Konfliktmanagement. Das könnte er ja auch tun, wäre vielleicht auch sinnvoll an der Stelle, oder? Macht er nicht. Sondern er setzt bei dem an, was die Gemeinde verbindet, nämlich das Wesen Gottes. Sagt, besinnt euch darauf, was Gott für euch ist. Die Liebe. So in aller Unterschiedlichkeit darf die Gemeinde sich daran orientieren. Und zwar am besten nicht gemeinsam, sondern erst mal jeder. Besinn dich darauf. Gemeinsam unterwegs sein ist und bleibt ja ein Wagnis. Wir sind heute Morgen eine Feriengemeinde, glaube ich. So 20%, 30% sind von auswärts. Ihr dürft den Gedanken wieder exportieren, dürft ihn wieder in eure Gemeinden mitnehmen. Und wir muten einander als Gemeinde, glaube ich, manchmal einiges zu. So, und oft wäre es leichter, wir würden uns Menschen suchen, mit denen alles übereinstimmt. Ich weiß, die finden wir nicht. 100 Leute, 100 Gemeinden. Ist ja irgendwie auch cool, oder? Mache ich halt nur noch meine stille Zeit. Wie gut, dass Gott das Wagnis Gemeinde eingeht. Und dass er dieses Wagnis lebt, Menschen zu verbinden, die gar nicht so einfach zusammenpassen. Und dass er sagt, es ehrt mich, wenn ihr einander liebt, einander aushaltet, einander annehmt, einander wertschätzt und einander auch vergeben dürft. Und das nicht aus einer Utopie heraus, so frei nach dem Motto, also das müsst ihr hinkriegen, wenn ihr zu meinem Club gehören wollt. Sondern wir leben in dieser Unterschiedlichkeit und sind angenommen, weil er uns in diese Gemeinschaft reingerufen hat. Das bewahrt mich davor, in dieser Gemeinschaft etwas zu sehen, was ich als Ganzes reparieren müsste. Oder was es jemals zur Perfektion bringen müsste, damit es Leib Christi wäre. Nein, Gemeinde darf unperfekt bleiben. Darf sie, wird sie auch immer. Da wird irgendwann am Tag des jüngsten Gerichtes, wenn wir alle im Himmel sind und alles aufhört und da kein Leid und keine Tränen mehr sind, dann, glaube ich, haben wir es in perfekte Gemeinschaft geschafft. Bis dahin wird dieser Punkt für uns ein Kampfpunkt bleiben. Und es darf er auch. Es bewahrt uns davor, Gemeinschaft als etwas zu sehen, was es zur Perfektion bringen müsste. Es ist Jesu Leib, nicht meiner. Lasst uns als Gemeinde deshalb immer wieder die Mitte in Jesus suchen. Immer wieder die Mitte in seiner Liebe suchen. Immer wieder auch um gemeinsame Erkenntnis ringen. Aber uns dann wieder so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Nicht einfach so, damit es wieder passt, sondern zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Amen.